so good to me. Monday morning, it was
a... Ach, da habe ich mir das so schön gedacht. Ich spiele einen Song von Bob Dylan und heimse ein Lob ein. Und was passiert? Nee, die Telekom macht uns einen Strich durch die Rechnung, aber jetzt ist er ja da. Sergei Lochthofen zum Espresso Blau. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, guten Morgen. Das mit der Telekom haben Sie vollkommen recht. Die setzt mich manchmal hier so in Verzweiflung, weil irgendwie Anrufe nicht ankommen und so weiter. Mhm. Aber ich kämpfe weiter.
Naja, also konnten Sie den Bob Dylan gar nicht richtig genießen?
Ich kenne natürlich diese schöne alte Platte und freue mich, dass Sie auch langsam auf den Geschmack kommen. Ich kann ja nur hoffen, dass im Laufe der Jahre Sie noch mehr davon entwickeln.
Ja.
Das, was Sie natürlich danach gespielt haben, also da lobe ich mir doch jeden alten schönen Bob Dylan.
Verstehe. Naja, also wir mögen ja das, was wir kennen. Das, was wir kennen, das mögen wir, das wählen wir vielleicht auch wieder, weil wir es eben kennen. Wird es mit Frau Merkel auch so sein?
Ja, ich glaube, das ist die Meinung der Deutschen. Sie ist verlässlich, sie ist unaufgeregt, sie hintergeht einen nicht ohne weiteres. Ich glaube, das lässt die anderen Konkurrenz doch ziemlich verzweifeln. Und jetzt kam ja auch noch die Nachricht, sie will noch mal eine Runde dran setzen und sofort wieder Spekulation. Dann muss sie aber unbedingt aufhören in der Mitte der Legislaturperiode. Ich erinnere Sie daran, das Thema hatten wir. Sie waren ja auch voller Hoffnung und ich musste Sie schon vor Jahren enttäuschen. Nein, nein, Angela Merkel macht weiter. Erstens ist sie im gleichen Alter wie ich, praktisch fast, also ohne Probleme, wenn sie dann im Wahlkampf geht, ist sie noch nicht mal Mitte 60. Das heißt also, rein nach den Maßstäben der deutschen Politik ist sie noch sehr jung. Zweitens hat sie ja sicherlich ein großes inneres Ziel. Den Adenauer hat sie schon, glaube ich, im Sack. Also das heißt, den holt sie gut ein. Aber den Helmut Kohl noch nicht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, der war 16 Jahre dran. Das schafft Angela auch unaufgeregt.
Viel Aufregung gab es ja um den Landesverrat. Der Generalstaatsanwalt hat ermittelt gegen Netzpolitik.org.
Ich muss unterbrechen, das war kein Landesverrat und wir sollten es auch nicht so stehen lassen.
Ja.
Offensichtlich zweifeln ja selbst der Justizminister und die Regierung daran, dass da irgendetwas in die Richtung dran ist.
Naja, ich habe es jetzt nur eher ironisch gemeint, weil man wundert sich schon, dass in der Richtung ermittelt wird und in anderen Bereichen da eher auf Sparflamme gekocht wird, oder ist da mein Eindruck falsch?
Naja, es ist nicht nur ein falscher Eindruck, es zeigt sich ja fast System dahinter, also die ganze Skandal in der NSA, wo es ja wirklich um große Dinge geht, um das Ausspielen, um Spionage im großen Stil hier, wo der Verfassungsschutz ja eigentlich zuständig ist dafür, dass das nicht stattfindet und der zuständige Generalstaatsanwalt auch eigentlich ermitteln müsste, all das ist ja gedämpft worden, selbst vor dem Hintergrund, dass die Kanzlerin abgehört worden ist und alle anderen Minister auch. Und hier versucht man natürlich auf ganz kleiner, mieser Art und Weise Journalisten, vor allem eben halt damit die Öffentlichkeit einzuschüchtern, dass in Deutschland keine WikiLeaks, keine Snowden und keine anderen Geschichten stattfinden. Es ist eine große Blamage und ich hoffe, dass trotzdem es Sommer ist und es kommt ja jetzt gerade hoch, wo auch das Parlament nicht so groß darauf reagieren kann, dass hier eine klare Abfuhr erteilt wird und ich gehe mal davon aus, ich würde mich nicht wundern, wenn die beiden beteiligten Herren, Herr Maas vom Verfassungsschutz und der Herr Range von der Staatsanwaltschaft, dass die doch Gefahr laufen, ihren Hut nehmen zu müssen.
Aber Heiko Maas hat sich ja distanziert, der Justizminister.
Ja, ich meine, man muss ja mal sehen, was in so einer Regierung wirklich stattgefunden hat. Die Regierung tat ja zuerst so, als ob sie davon gar nichts gewusst hätte. Nun stellt sich raus, man hat schon einiges gewusst. Man hat auch die Staatsanwaltschaft gewarnt und so weiter. Also die üblichen Spielchen hin und her. Aber ungeachtet dessen müssen wir einfach sagen, also ein Verfassungsschutzchef, der über Jahre hinweg die ganze NSA-Geschichte laufen lässt, ohne dass er, sage ich mal, Alarm schlägt, ohne dass er tatsächlich wenigstens die Kanzlerin und die wichtigsten Minister hier schützen kann, abgesehen von der deutschen Wirtschaft, die ausgespäht wird und womit man natürlich große Geschäfte macht am Ende. All diese blamablen Sachen sind ja unter seiner Ägide auch mitgelaufen und jetzt sich aufbläst zum großen Knallfrosch wegen einer Enthüllung, die ja letztlich nur Strukturen in diesem Verfassungsschutz und die Trickserei in diesem Verfassungsschutz so am Rande streift. Also es ist für Deutschland, auch wenn es um Transparenz, Demokratie, Kontrolle dieser ganzen Organe geht, also doch ein wichtiges Thema. Und wenigstens, wenn wir schon im NSE den Schwanz eingezogen haben, hier sollte man wenigstens Herrn Maas eine dran setzen.
Die Türkei geht gegen die Kurden vor und das massiv und nutzt im Grunde den IS als Vorwand. War das zu erwarten?
Naja, ich sag mal, wenn du solche Freunde hast wie Erdogan, dann brauchst du dich um Feinde keine Gedanken zu machen. Also die Kurden sind ja über weite Strecken die Einzigen, die gegen den SI noch kämpfen. Entweder ist der SI unwichtig und die Kurden sind wichtig, dann ist zu verstehen, dass die NATO und der Westen der Türkei freien Lauf lässt. Ist es aber umgedreht und wir müssen diesen schrecklichen Gräueltaten einfach glauben, den Bildern darüber und dem zusehen. Also da muss ich sagen, blamieren wir uns auch und es stellt sich raus, dass wir doch mit zwei und dreierlei Maß in dieser Welt rechnen. Das heißt, wenn die Türkei diesen verbrecherischen Feldzug wiederum gegen die Kurden plant, weil man Angst hat, dass eine Regierung ein neues Land entsteht und dass auch die türkischen Kurden dazu kommen, also im Norden Iraks ist wahrscheinlich, dass das wichtiger ist, also da muss man den schon in den wirklich zügeln. Und er macht es ja nur aus innenpolitischen Gründen, weil die existierende legale kurdische Partei ihm einfach die absolute Mehrheit genommen hat. Und er versucht natürlich mit allerlei Tricks und auch mit diesem harten Vorgehen, mit der Provokation, dass es Anschläge gibt, tatsächlich auch diese politische Kraft auszuschalten. Dummerweise ist es so, dass die Kurden an der Stelle nicht einfach Brust und Bauch einziehen und sagen, wir halten das durch und machen weiter mit dem Friedensprozess. Nein, die haben sofort auch reagiert. Also diese Spirale in dieser Region, auch im Nahen Osten, die geht und dreht sich weiter.
Sollte da die Europäische Union was machen oder sich eher zurückhalten?
Nein, sie sollte was machen, sie sollte Druck machen. Es ist ja immer noch die Frage, ob die Türkei irgendwann mal Mitglied der Union wird. Das schert zwar den Erdogan nicht, er ist natürlich auch jemand, der doch durchaus europäisch denken kann. Aber wenn es um seine Macht geht, absolute Macht, er hat sich einen bombastischen Palast gebaut, in dem wir da wie ein amerikanischer oder französischer Präsident residieren. Das heißt, die Macht voll an sich ziehen, das ist vorher in der Türkei nicht der Fall gewesen. Dieser möchte gern, sei jetzt mal Präsident, der versucht natürlich mit allen Mitteln jetzt und allen Tricks, die Konkurrenz auszuschalten. Nur aus diesem Grund hatte den Friedensprozess, der eigentlich wichtig war für uns alle, weil die Anschläge in der Türkei niemanden nutzen, außer eben halt diesen Machtspielchen. Ich habe nur die Befürchtung auch noch dazu, die Kurden werden natürlich nicht stehen bleiben, in Anatolien irgendwas in die Luft zu jagen. Irgendwann wird in Antalien oder in Bodrum oder irgendwo an diesen vielen schönen Urlaubsorten, wo die Deutschen hinfahren, auch die eine oder andere Bombe hochgehen. Und dann wird es erst für den Erdogan spannend, wie er sich entscheidet, weil das natürlich großen wirtschaftlichen Schaden für ihn mitzieht.
Die Wintersportler, da weiß ich nicht, sollen die mir leid tun oder soll ich neidisch sein? Denn in China ist das Essen hervorragend, die haben eine tolle Kultur, das sind tolle Menschen. Aber wenn ich an den Smog denke, den es in Peking gibt, dann frage ich mich, wie soll dann eine Winterolympiade stattfinden?
Naja, die haben natürlich auch im Sommer Smog gehabt und haben vorübergehend Raketen in den Himmel geschossen, um das Wetter zu beeinflussen, was ihnen auch gelungen ist. Also wenn Sie sich erinnern, damals die Olympiade, ich glaube 2006 war das oder wann, in Peking, das haben sie dann durchgezogen. Lustig ist natürlich, dass vor dem Hintergrund dieser ganzen Korruptionsgeschichten bei der FIFA, aber auch bei den Organisatoren der Olympischen Spiele, praktisch Peking plötzlich mit der Winterolympiade gut dasteht. Übrigens ist ein großer Funktionär der Olympischen Bewegung ein Deutscher, wo man doch immer diese Reinheit der Lehre vertritt. Und plötzlich ist es Peking, natürlich geht es um große Geschäfte, der chinesische Markt ist wichtig. Aber es zeigt sich noch was anderes. Ich meine, wir haben ja versucht, in Garmisch-Partenkirchen eine Winterolympiade zu organisieren. Die ist an ein paar Kuhbauern gescheitert. Das heißt, dass die entwickelten großen Demokratien immer schwerer sich überhaupt entscheiden können, solche Sachen durchzuführen und am Ende das an kleinsten Gruppen scheitert. Also da haben wir eine partielle Unbeweglichkeit und die ganzen Diktaturen und autoritären Regime, schauen Sie doch mal, Fußballweltmeisterschaft in der Wüste und all die anderen, die ziehen das einfach mit einem Federstrich durch. Also die Welt hat sich in der Hinsicht auch wirklich verändert und nicht zum Guten.
Kommen wir mal zum Alarmismus in Deutschland, was das Thema Flüchtlinge betrifft. Da habe ich das Gefühl, dass manche Debatten auch angeheizt werden und noch Feuer oder Öl ins Feuer gegossen wird.
Ja, ich glaube, es ist vieles verantwortungslos, was da passiert ist. Alle reden zwar davon, Empfangskultur und Klima und Werte vermitteln und all diese ganze Soße, die man so hört. Aber in Wirklichkeit, wie gesagt, erinnert mich das, ich hatte das schon einmal erwähnt in unserer Runde, an die 90er Jahre, wo man durch politisches Kalkül angeheizt hat, die Stimmung. In einer Situation, wo es ohnehin nicht ganz einfach ist, schauen Sie diese ganze vielen Menschen, die da aufgenommen werden, die Frage, wer kommt aus einem sicheren Land, wer ist Wirtschaftsflüchtling, wer ist aus dem Bürgerkrieg, all die anderen Dinge, die sind schon nicht unwichtig. Und wenn dann noch unvernünftige Journalisten auch regional dazu kommen, auch in Thüringen, ich habe jetzt am Wochenende den ganzen Morgen zugehört, dass in einer Aufnahme Einrichtung in Suhl sich irgendwelche Leute geklopft haben, dass die Polizei dort war. Ob das nun wirklich unbedingt die erste große Nachricht sein soll, natürlich soll man darüber berichten, gar keine Frage. Aber der Eindruck entsteht, dass da lauter Ganoven irgendwelche finsteren Leute daher gekommen sind. Das heißt also, da sind die Kollegen auch nicht gut beraten, wenn sie da einfach den ersten Intentionen folgen und das ziemlich primitiv aufziehen. Dabei ist doch klar, wenn jemand aus Afrika kommt, wenn jemand aus dem Nahen Osten kommt, aus ganz anderen Regionen, wenn die auf engstem Raum eingefärcht sind, dass es da Spannungen gibt.
Das wird uns weiter begleiten und wird auch ein bisschen so ein Gradmesser sein, wie weit unsere Zivilgesellschaft ist und wie wir damit umgehen.
Oh, da bin ich ja eher skeptisch, was die Dinge anbelangt. Also der kulturelle Humus ist sehr dünn. Das heißt, es lässt sich mit Emotionen, mit Provokation, lässt sich natürlich auch viel Politik und Stimmung machen. Was für mich auch interessant ist, diese brennenden Unterkünfte in ganz Deutschland, das ist ja, wenn Sie eine Karte sehen, ein ganzes Flammenmeer in diesem Land. Und alle gehen immer davon aus, das sind spontane, kleine Geschichten, lokal. Das haben Sie ja schon einmal beim NSU ja so gedacht. Da mal ein Toter, hier mal ein Toter, da mal ein Erschossener und so weiter. Das sei doch alles gar kein fremdenfeindlicher oder Nazi-Hintergrund. Und plötzlich stellte man fest, es gibt eine große Vernetzung in diesem Bereich. Und insofern glaube ich auch nicht daran, dass das alles zufällig ist. Es gibt Spontanität, aber es gibt sicherlich auch jemanden, der im Hintergrund versucht, die Dinge auch für sich zu nutzen. Insofern, ich glaube, da hat der Verfassungsschutz mehr zu tun, als sich mit zwei Journalisten zu beschäftigen.
Naja, mit diesen Aussichten schicken Sie mich in die Woche. Warum auch nicht?
Oh, es wird eine schöne Woche. Es ist Sommer und kein Sommerloch. Da können wir uns auch nächste Woche wieder unterhalten.
Das werden wir tun. Ich freue mich auf den nächsten Espresso-Plausch. Bis dahin eine schöne Zeit.
Ich freue mich auf unsere Hörer auch, die wieder zuhören.
Tschüss.
Tschüss.